Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, geschätzte Bäcker, herzlich willkommen zu einer kleinen Wertschätzung aus dem Hause Stange. Genauer gesagt Stange und Peschke, denn André wird hier zum Fragen stellen und zum Monotoniebrechen da sein. Hallo André.
Hallo Sebastian, ich freue mich, dein Wingman zu sein. So wie abends in den Clubs, wenn du wieder auf Aufreißertour gehst.
Oh je, ja. Nee. Wär mal was. Ich kann ja mal nach München kommen und du versuchst mich in den Rooftop-Bars der Stadt zu verkuppeln. Ne?
Unter die Haube zu bringen?
Unter die Haube zu bringen. Ich werde das schön boykottieren mit dem asligsten Trainingsanzug, den ich zu Hause auftreiben kann. Und da habe ich einige. Vielleicht ist noch Ballonseide da.
Wir gucken mal. Wenn wir die Mitgift-Truhe nur voll genug packen, Sebastian.
Aber wir sollten über das Thema sprechen und das Thema dieser Sendung ist Rock of Ages 2. Ein Spiel aus dem Hause Ace Team, die kommen aus Chile und die haben Rock of Ages 1 gemacht und auch andere sehr, sehr eigenwillige Spiele. Sie haben ein Händchen für seltsame Grafiken und du kennst den Vorgänger auch bereits, genau wie ich, ne?
Ich habe da mal reingespielt, das erste Rock of Ages ploppte vor einer Zeit als kostenloser Titel in meinem PlayStation Plus Abonnement auf. Neugierig und gierig wie ich bin, lade ich immer allen Scheiß in diesem PlayStation Plus Zeug runter, weil dann hat man's und kann es auch später noch benutzen und wenn man es verpasst, wird es dann auch nicht mehr nachträglich verfügbar gemacht, was übrigens eine Scheißidee ist und ein Riesenskandal, dass ich extra immer erst auf Laden oder in meine Bibliothek übernehmen klicken muss, anstatt dass ich das einfach automatisch dann auch Monate später noch benutzen kann, Sony. Naja, auf jeden Fall aus diesem Grunde hatte ich das auch runtergeladen, hab mal reingespielt und es ist ein extrem bizarres Spiel. Ich habe erst, hätte ich geschworen, dass diese Katamari-Entwickler was damit zu tun haben müssen. Ne? Großer Ball, merkwürdige Optik, sehr surreale Bezüge, Humor.
Oh ja.
Aber dem war nicht so. Sebastian, erzähl den Menschen mal, was das für ein Spiel ist.
Ja, Rock of Ages, sowohl das erste als auch das zweite sind praktisch Murmelspiele. Kann man ein Stück weit vergleichen mit so diesem Super Monkey Ball aus dem Hause Sega. Man steuert eine Felskugel eine Strecke entlang, die hat sehr viele Abgründe links und rechts, da muss man manchmal springen, sie hat diverse Hindernisse und am Ende dieses Hindernisparcours steht ein Tor, das man rammen muss, um den Gegner zu besiegen. Das muss man mehrmals tun, da muss man 3-4 Mal den Berg hinabrollen und je gesünder der Stein ist, also der kann durch Hindernisse oder andere Gefahren und Fallen auch kaputt gehen oder beschädigt werden. Und je schneller er ist, desto größer ist der Schaden am Tor. Nachdem er das getan hat, hat man eine gewisse Wartepause, bis der nächste Stein hergestellt wird. Und in dieser Pause muss man ja seine eigene Burg schützen, denn jeder Level ist symmetrisch. Und auf der einen Seite rollt der Gegner in Richtung deiner Burg und auf der anderen Seite rollst du auf die Burg des Gegners zu. Und der Gegner baut in den Runden immer wieder mehr Hindernisse auf. Also es ist eine Mischung aus Tower Defense und Super Monkey Ball, gewürzt mit ganz viel Nonsens. Aber so von der Grundmechanik ist es immer wieder dieser Rhythmus, außer mit dem Stein den Berg hinabrollen, möglichst geschickt, möglichst vielen Hindernissen ausweichen, möglichst schnell, weil in dieser Zeit kann man auch Fallen aufbauen, in dieser Zeit kann der Gegner auch schneller sein als du. Es geht darum, wirklich schnell und effektiv zu rollen und dann eben möglichst clever in der verbliebenen Wartezeit die Verteidigung des eigenen Kurses aufzubauen. Das können Mauern sein, das können Springfedern sein oder Bomben und anderes. Also klassisches Tower Defense. Aber es ist absolut verrückt. Das klingt jetzt ziemlich, ja, normal, aber das Spiel ist absolut verrückt. Das ist fantastisch. Und gerade im zweiten Teil haben sie den Bogen noch ein Stück straffer gespannt. Man kann das auf jeden Fall, man sollte sich den Trailer anschauen und weiß man genau, welche Art Humor dieses Spiel hat. Aber es ist sehr, sehr gut zu vergleichen und stilistisch auch sehr nah an diesen Monty Python 2D-Trick-Animationen, die so ein bisschen wie eine Collage funktionieren. Diesen Stil nutzt das Spiel, wo auch oft aus Gemälden Figuren ausgeschnitten werden und dann animiert und dazu auch noch vertont. Diesmal gibt es sogar richtige Sätze ab und zu in den Vertonungen, aber Gott sei Dank machen die Figuren meistens immer noch und solche Sachen, anstatt irgendwie etwas zu sagen und sie wedeln mit den Armen und das ist fantastisch.
Oh Gott, ja. Also ich wollte die ganze Zeit schon eigentlich einhaken, als du vorhin beiläufig Faceball oder sowas gesagt hast, ja, als ob es das Normalste von der Welt wäre und wir wüssten alle, natürlich ein Ball mit einem Gesicht, ja. Also das Spiel ist ja wirklich, es hat sehr viele Anleihen in dem Absurden und dem Surrealen, dieser Vergleich mit diesen Terry Gilliam Animationen von Monty Python, der drängt sich geradezu auf, aber ich meine, allein der Ball, der hat so ein blödes Gesicht, so ein bisschen wie in diesen alten Kinderbuchillustrationen vom Mann im Mond, wo der Mond so ein Gesicht hat, so ein pausbäckiges zum Beispiel. Dann ist es ja auch noch deswegen Rock of Ages in verschiedenen Zeitaltern, glaube ich, auch mit historischen Figuren, denen man begegnet. Die Hindernisse, von denen du gesprochen hast, sind ja eben nicht nur Sprungfedern, ich glaube, es sind auch klebrige Kühe mit dabei.
Da ist so tolles Zeug dabei. Meine Lieblingshindernisse sind Löwen, die an Heißluftballons aufgehängt sind und wenn du zu nah an denen vorbeirollst oder zu langsam, dann greifen sie deine Kugel, heben sie in die Luft und krallen auf ihr herum. Fantastisch. Sehr effektiv sind auch Stiere, die auf dich zurennen und die Kugel wegstoßen. Es gibt Windmühlen, die halt einen Windstoß erzeugen und deine Fahrbahn verändern. Es gibt diese Leonardo da Vinci Panzer, die so ein bisschen wie Zylinder aussehen, so Hüte. Und alles ist so wunderbar thematisch in diesen verschiedenen Kunstepochen, ja, menschheitsgeschichtliche Epochen verbaut. Man tritt an gegen, man fängt an das Spiel als Atlas, der eben die Erde auf dem Rücken hat, die ihm dann runterfällt und dann ist er dann plötzlich unterwegs auf einer Weltkarte und rollt seinen Stein da durch die Gegend und er trifft da Jeanne d'Arc, er trifft die brennende Giraffe aus dem Dali-Poster, er legt sich mit Van Gogh an. Der übrigens creepy ist. Van Gogh ist überhaupt kein netter Mensch, der nutzt sein Ohr zum Beispiel, schneidet er sich schnell ab, um weiter hören zu können und nimmt es dann in die Hand und der wird eher so als gruseliges Monster inszeniert. Diese Figur steht dann auch noch am Strand rum in Oslo, also meine Spielfigur, man kann sich später dann Charaktere aussuchen und sorgt dafür, dass Munchs der Schrei am Ende schreien muss, auch eine ganz nette Geschichte. Man legt sich mit Herkules an, Henry dem Achten und diversen anderen Figuren. Es gibt Gemälde oder Skulpturen der Denker, ist zum Beispiel einer der Bosskämpfe. Es ist fantastisch. Und das alles ist so kreativ und so absonderlich und wunderlich gemacht. Der Kampf gegen Adam und Eva wird vorher in der Zwischensequenz als eine Art Pokémon-Spiel inszeniert. Nach wie vor in diesem seltsamen Grafikstil, aber dann kommt halt die Schlange der Versuchung. Ich weiß gar nicht, ob die einen Namen hatte, Serpent of irgendwas. Das Spiel ist nur auf Englisch. Und dann wird das wie in einem Pokémon-Kampf eingeblendet, die beiden Parteien. Und unten gibt's dieses Textfenster. Das ist so nett. Und allein die nächste Zwischensequenz zu sehen von diesen 15, 16 Levels, die es da gibt, das ist eine fantastische Belohnung. Und auch die Kurse selbst sind echt schön gemacht, deutlich hübscher als im Vorgänger. Das ist eine solide, schöne Grafik und vor allen Dingen immer neuer Kunststil. Im Van Gogh-Level ist halt die Welt wie mit Farbe gemalt aus einzelnen Strichen. Auch der Oslo-Level ist sehr farbintensiv, erinnert eben an dieses Gemälde der Schrei. Der Don Quixote-Level hat den Clou, dass die Windmühlen aus der Ferne große Giganten sind, die mit den Armen drehen. Aber wenn man nah genug an sie ranrollt, sieht man dann, dass es in Wirklichkeit nur Windmühlen sind. In der Dali-Welt liegen geschmolzene Uhren rum. Das ist fantastisch. Das gefällt mir so gut. Also was die Inszenierung und die Grafik angeht, hat das Ace-Team ohnehin ein Ass im Ärmel. Die kennt man ja auch von Spielen wie Xenoclash, das absolut eigenwillig war. Das war so, da gibt es auch zwei Teile davon. Das ist so ein Ego-Perspektiven-Prügelabenteuer gewesen auf so einem Alien-Planeten, wo man nur wirklich schrullige Kreaturen verkloppt hat, die sich nicht so wirklich in die klassischen Science-Fiction oder Fantasy-Klischees reinpressen lassen wollten. Und bei dem Spiel ist es eben auch so, dass es alles so wunderbar schräg ist und lustig und gleichzeitig stilsicher. Herrlich.
Diese Monty-Python-Animationen, das ist ja so ein Ding. Es gibt einen Teil der Leute, für die ist es einfach nur wirrer Scheiß. Ist es bei Rock of Ages auch so ein Fall, wo man vielleicht erstens diese ganzen historischen und auch die ganzen Kunstreferenzen begreifen muss, um daran Spaß zu haben, muss man Freude haben an diesem etwas Surrealen und Absurden?
Ein Stück weit sollte man sich schon auf Albernheiten einstellen, aber es es wird es auch nicht per se erklärt, hey, jetzt geht's hier um diese Epoche, jetzt lernen wir den Künstler kennen. Es wird immer eingeblendet, wer der aktuelle Gegner ist. Und das ist stets irgendwie eine populäre Figur, die man vielleicht schon mal im Schulunterricht gehört hat oder sonst wie im Gedächtnis verankert hat. Aber diese kurzen Animationen am Anfang eines Levels, die sind nicht wichtig. Die kann man theoretisch auch wegdrücken, wenn sie einem nicht gefallen. Die rauben dem Spiel dann nichts, aber die sind in sich geschlossen und stets eine nette, alberne, kleine Sequenz. Das kann schon funktionieren. Die Python-Geschichten waren in den Filmen und in der TV-Serie, glaube ich, gab es sie auch ab und zu, deutlich abstrakter und seltsamer. Das ist schon in Rock of Ages 2 ein bisschen leichter zu verdauen. Und es fügt sich halt insgesamt sehr gut in das Spiel ein, weil das durchweg so gestaltet ist. Also dass auch die Oberwelt, diese Weltkarte, man rollt da die Kugel über halt diverse Punkte, die sind alle so in Europa verteilt, von Großbritannien bis Skandinavien. Die Hexe Baba Yaga ist der östlichste Punkt in Russland, dann geht's bis in den Nahen Osten und Nordafrika. Das sind diverse Levelpunkte im Weg, da kann man nicht durchrollen, da muss man erst die entsprechenden Level schaffen. Wenn man die dann aus dem Weg geräumt hat, kann man dann auf der Karte auch noch Extras auflesen, wie zum Beispiel neue Verteidigungswaffen, neue Slots im Inventar, was dann auch noch ein bisschen limitiert, wie man das Spiel spielt, und dann widmet man sich den nächsten Level. Es ist im Singleplayer nicht das längste Spiel. Die Story-Kampagne, denke ich mal, ist in 5 bis 7 Stunden durchgespielt, vielleicht 8. Das kommt ein bisschen drauf an, wie man sich anstellt. Ich hatte den Fall, dass ich einfach furchtbar hängen blieb an einigen Levels und dann wirklich eine Nacht drüber schlafen musste, und dann ging das ganz von allein am nächsten Tag. Was mir wirklich gefallen hat, ist auch die Art und Weise, wie man dieses Spiel begreifen muss, denn es erklärt sich selbst nicht sehr gut. Es gibt dir sehr wenige Hinweise darauf, wie man es richtig zu spielen hat. Und das war am Anfang ein bisschen frustrierend, aber rückblickend betrachtet war das eigentlich ganz richtig so.
Du hast ja jetzt auch sehr viel über die Ästhetik gesprochen. Das ist ja wahrscheinlich das, was das Spiel insbesondere auszeichnet. Das ist das, wo du auch am Begeisterten geklungen hast. Wie viel Spaß macht es denn, und vor allem welcher Bereich, also es ist ja so ein bisschen zweigeteilt zwischen dieser eher strategischen Komponente, nenne ich es jetzt mal, dieser Tower Defense, wo du eben deine eigene Basis aufbaust und vor allem den Hindernisparcours für den Gegner quasi gestaltest, und umgekehrt das eher geschicklichkeitsorientierte Steuern des eigenen Balles. Was macht davon am meisten Spaß und warum?
Erstaunlicherweise, und das ist auch so eine Erkenntnis, die hatte ich erst im Laufe meines Durchspielens, ist es das große Ganze. Denn ob man am Ende vor dem Gegner fertig ist, damit die Burg zu zerstören, das Burgtor, das spielt alles rein. Das spielt rein, wie gut du dich anstellst bei diesen Geschicklichkeitspassagen. Die steuern sich ganz ordentlich, das ist nicht perfekt. Einige Kurven sind für meinen Geschmack zu eng. Einige Kombinationen von Fallen und Hindernissen sind frustrierend schwer, aber hey, die kann man dann wenigstens kopieren, was ein guter Zug ist. Aber gleichzeitig ist es auch extrem wichtig, wie du deinen Kurs aufbaust. Es ist wichtig daraus, dass du lernst aus deinen bisherigen Erfahrungen und eben auch clevere Fallen aufbaust. Und dann ist das auch alles so ein bisschen asynchron. Das heißt, es kann vorkommen, dass während ich gerade den Berg runterrolle, dass der Gegner seinen Kurs aufbaut. Da kann ich ihm zum Beispiel Hindernisse kaputt machen, bevor sie vollständig aufgebaut sind, weil das so eine kleine Zeit lang dauert. Das gibt mir dann auch wiederum Gold, die ich dann ausgeben kann, Goldmünzen in der Bauphase. Es kann sein, dass während ich baue, der Gegner noch rollt oder bereits rollt. Und dann kann ich wunderbar darauf reagieren, mit einem gewissen Vorhalten. Da gibt es sogar eine spezielle Waffe, die ganzen Hindernisse kosten Geld, aber es gibt eine Wolke, aus der ein Blitz schießt, die hat eine gute Verzögerung. Da muss man wirklich gut timen, wo man die platziert, aber die kostet nichts. Und so kann man zum Beispiel auch, wenn man das geschickt einfädelt, eine Zeit lang aktiv den Gegner behindern, während man darauf wartet, dass die eigene Kugel gebaut wird. Und auch während man selbst aktiv seinen Stein rollt, sieht man oben rechts in einem Fenster eingeblendet, wie es dem Gegner gerade geht. Das ist eine fantastische Mischung aus allem, und irgendwie ist alles relevant. Es ist relevant, wo ich meine Fallen aufstelle. Es ist relevant, dass ich ökonomisch umgehen mit meinem Zeug, es ist relevant, dass ich gut spiele, und nichts davon erklärt mir das Spiel, das muss ich alles so ein bisschen lernen, wo ich mich anstrengen muss, was ich beachten muss und was nicht, und das sorgt immer wieder dafür, dass ich gegen Ende von einer Runde, die dauert so 10 bis 15 Minuten, man rollt meistens 3 bis 4 Mal den Berg runter und dann hat man es geschafft oder ist besiegt, dass ich dann jedes Mal wirklich fast in den Monitor reingekrochen bin, total nervös. Das Gamepad hat schon geknirscht in meinen Händen. Ich habe das mit dem Pad gespielt, mit dem PS4-Pad am PC. Fantastisch. Es hat mich jedes Mal immer gepackt und eine gewisse Dringlichkeit und Nervenkitzel geschaffen. Das ist echt cool.
Das ist ganz interessant, weil aber so Multitasking, Druck, Schweißausbrüche. Ich weiß gar nicht, das ist ja sonst jetzt eigentlich nicht unbedingt das, was du primär in Spielen suchst, oder doch?
Ja, eigentlich nicht. Deswegen überrascht mich so. Aber dafür sind die Einzelkomponenten halt jeweils so simpel, dass sie für sich alleingestellt langweilig wären. Aber so in dieser Kombination funktioniert das alles. Und es hat halt viele nette Ideen. Halt, ich habe schon erwähnt, dass die Levels schön gestaltet sind, die Hindernisse sind alle charmant und lustig. Und dazu kommen noch die vielen verschiedenen, ja, Kugeln oder Felsklötze, die man freischalten kann. Die haben zum Teil herrlich blöde Mechaniken. Es gibt einen Teerball, den habe ich sehr gemocht. Der ist nicht so schnell, der ist ein bisschen squishy, aber dafür, wenn er springt, es gibt eine Sprungtaste, dann hinterlässt er einen großen Teerfleck auf der Map und da kann der Gegner keine Hindernisse mehr bauen. Und generell ist es so, dass wenn Hindernisse einmal zerstört wurden, kann man an der Stelle keine neuen mehr bauen, was auch so beim dritten Run dann taktisch irgendwie dann auch blöd ist, wenn man plötzlich kurz vor der eigenen Burg keine Verteidigungsanlagen mehr bauen kann, weil man das schon bei den ersten beiden Durchgängen des Gegners da alles dahingestellt hat und er hat das alles weggewamst, also hat er freie Bahn hinten raus. Noch eine taktische Ebene, spannend. Also da kann man ihm sozusagen Baugrund denyen. Genauso gibt's einen Farbball, mit dem ich überhaupt nicht klarkomme, der das dauerhaft macht, indem man durch die Gegend rollt. Es gibt einen Sandball, der gegnerische Projektile und Angriffe schluckt, ohne sich allzu sehr davon beeindrucken zu lassen, der aber mit der Zeit immer kleiner wird, weil er abnutzt. Es gibt einen Sprengstoffball, der, wenn man zu schnell und zu lange rollt mit ihm, ohne dass man mal ab und zu springt, einfach explodiert, weil man den Zünder dabei zu oft in den Boden rammt. Es gibt einen Würfel, der sich grausam steuern lässt. Es gibt ein Wagenrad, das sich ebenso sehr schwierig steuern lässt, aber wenn man es einmal drauf hat, unfassbar schnell ist und beinahe overpowered, wurde jetzt im letzten Patch auch etwas genervt. Es gibt eine Kugel, um die ein Trabant, ein Mond kreist, der halt auch Hindernisse einreißen kann. Es gibt gepanzerte Kugeln, okay, es gibt Lavakugeln.
Es gibt viele Bälle.
Oh, ist das toll. Und da muss man zum Teil echt überlegen, mit welchem bin ich hier gut beraten? Für welchen eignet sich die Strecke? Welche Hindernisse benutzt der Gegner? Und das macht schon Spaß. Also es ist genügend Abwechslung drin und das Kerngameplay funktioniert und ist griffig genug. Es ist kein allzu großes Spiel in seinem Umfang. Es ist kein bemerkenswertes Spiel. Fuck, ich hab's gesagt. Die Bingo-Karte können ausgefüllt werden. Der Stange hat bemerkenswert gesagt. Es ist keine Revolution. Das Spiel macht nicht viel anders als der Vorgänger, aber ist in seiner Ausführung halt deutlich raffinierter und durchdachter.
Also steckt ja auf jeden Fall doch viel mehr drin, als ich bei meinem kurzen Blick damals mir vorgestellt habe. Weil ich meine, wenn ich das jetzt alles so zusammenzähle sozusagen, ja, wenn ich das wilde Rambling kurz nochmal resümieren darf, ja. Also die
Habe ich gerambelt? Ich habe schon wieder gerambelt.
Nein, nicht doch. Nein, die 3, 4, 5 Stunden. Es gibt unterschiedliche Bälle, die taktische Auswahl. Du musst Ressourcen managen, wofür gebe ich sie aus? Ich nehme an, auch die Bälle kosten Geld?
Nein, aber verschiedene Bauzeiten, je nach Modell.
Aha.
Es kann also sein, dass man einen nimmt, der sehr lange braucht, dann ist der Gegner vielleicht schon unterwegs, während du noch warten musst, was aber auch gut für dich funktionieren kann, weil du dann aktiv auf den Gegner reagieren kannst. Ah, the possibilities.
Ja, also von daher, also Ressourcenmanagement in puncto Zeit, auch in puncto Geld für Fallen, das muss ich wiederum durch mein Geschick auch noch mitverdienen. Ich muss quasi zwischen diesen beiden Spielphasen dynamisch entscheiden, wann ich, also rolle ich selber oder kümmere ich mich direkt um eine Live-Abwehr des gegnerischen anrollenden Balles, dann auch noch die Kombinationsmöglichkeiten der Fallen. Frage dazu übrigens, ist es sehr sandboxig? Also kann ich dann immer wieder neu verschiedene spielmechanische Systeme innerhalb dieser Fallen miteinander kombinieren? Oder ist es so, es gibt quasi schon vordefinierte Kombinationen aus Fallen, die der Entwickler nicht verrät, aber sobald man mal weiß, welche Kombinationen dort effektiv sind, dann war es das auch?
Es gibt Kombinationen von Fallen, die sind relativ overpowered. Da wurde jetzt auch ein bisschen was im neuen Patch 1.0.3 gemacht dran. Es gibt eine relativ teure Einheit, die, wenn die gegnerische Kugel in der Nähe ist und sich auf dem Boden befindet, wird sie gelähmt für ein paar Sekunden. Und wenn man da genügend Projektilwaffen in die Nähe stellt, kann man sehr viel Schaden anrichten. Und da wurde jetzt wohl der Faktor verändert, indem Projektile, die innerhalb kurzer Zeit aufeinander auf die Kugel eintreffen, halt nicht mehr so viel Schaden machen. Das habe ich mir aber auch nur abgeguckt von der AI. Die hat das nämlich auch gemacht. Es gibt aber durchaus Möglichkeiten zu experimentieren. Es ist auch extrem schwierig abzuschätzen, wie gut die Fallen funktionieren, weil je nachdem, welche Kugel der Gegner benutzt, und der Gegner kann durchaus 2 verschiedene Kugeln nehmen, du auch. Man hat praktisch ein Inventar mit verschiedenen Slots für Kugeln und Fallen. Fallen sind halt ein Slot groß, Kugeln zwei, aber wenn man will, kann man auch mit zwei Kugeln und weniger Fallentypen ins Match starten. Und es kann sein, dass die Gegner einfach mit einer Ultrageschwindigkeit mit der entsprechenden Kugel durch den Level fetzt, sodass man kaum Chancen hat, mit den allermeisten Fallen überhaupt irgendwas auszurichten. Da kann es auch mal frustrierend sein und ein bisschen nervtötend, bis man dann die Idee hat oder auch das Glück, dass es mal so klappt, wie man sich's richtig vorgestellt hat oder dass man die richtige Eingebung hat. Oder das, und das passiert auch ab und zu, das ist eigentlich ein Kritikpunkt, dass die KI sich wieder und wieder in irgendeine Sackgasse verheddert. Insbesondere mit Sprüngen, und von denen gibt's einige, und ja, Abgründen tut sich die KI teilweise schwer, wenn man ihr dann kurz vor dem Absprung auf clevere Art und Weise den Weg verwehrt oder sie abbremst, dann kann das sehr gut für dich funktionieren. So ein paar Level habe ich auch wirklich ausschließlich dadurch gewonnen, dass die KI in irgendeiner Ecke stand und dumm war.
Ist der Multiplayer-Modus dort ein Ausweg? Hast du mal reingeschnuppert?
Ich habe es versucht, ich habe kein Spiel gefunden. Das ist offensichtlich noch nicht so verbreitet. Sie haben den Multiplayer-Aspekt des Spiels deutlich erweitert im Vergleich zum Vorgänger. Es gibt ein paar mehr Spielmodi, es gibt zum Beispiel auch Rennen, aber man kann jetzt praktisch kooperativ spielen, ausschließlich im lokalen Koop für die Story. Da kann man praktisch im Splitscreen mit zwei Kugeln gegen einen Gegner antreten. Es gibt auch im Mehrspielermodus jetzt einen Modus, wo eben zwei Teams gegeneinander antreten und eben je Team zwei Kugeln haben, dass man sich da sozusagen das Verteidigen und auch das Bergabrollen teilt. Das stelle ich mir alles ganz nett vor, aber in einer random Lobby habe ich einfach an mehreren Tagen, halt nachmittags, wo ich es gespielt habe, kein Glück gehabt. Ich kann mir vorstellen, dass das Ding verabredet mit Freunden richtig Spaß macht. Es ist, glaube ich, auch nichts, dass ich jetzt dringend mit Fremden spielen möchte, mit Zufallsgegnern, sondern das ist in seiner Art so schrullig und nett, dass ich das auch lieber mit Kumpels spielen würde, die man dann auch frei von der Leber weg über einen Voice-Chat beleidigen kann, anstatt sich vielleicht doch nicht zu trauen, mit irgendjemandem zu sprechen. Dann, weil es ist auch sehr viel Schadenfreude dabei und sowas. Man kann ja den Gegner auch immer beobachten, während man selbst spielt. Das stelle ich mir schon ganz gut vor.
Ja, das ist natürlich aber der Terror natürlich für so einen Online-Modus, wenn keine Spiele verfügbar sind. Steam Spy sagt ungefähr 20.000 Besitzer für das Spiel, weltweit wohlgemerkt. Das heißt, Menschen, die in unterschiedlichen Zeitzonen sitzen, das ist schon, sage ich mal, nicht so unwahrscheinlich, dass man auch zu anderen Zeiten, also vielleicht müsste man es zu US-Zeiten, also eher späterer Abend oder so, nochmal probieren, aber ansonsten kann einem das sicherlich leicht passieren, dass man genauso wie du mit wenigen oder gar keinen Spielpartnern da sitzt, die Peak-Anzahl gleichzeitiger Spieler online bislang 315, das ist alles keine Waffe, von daher ist es wirklich wahrscheinlich.
Und die haben den Singleplayer gespielt. Also 300 Leute gleichzeitig haben das Ding gespielt, aber höchstwahrscheinlich den Singleplayer-Modus.
Ja, ganz genau.
Die Kampagne beschäftigt den Spieler am Anfang auch am meisten, da schaltet man den ganzen coolen Scheiß frei. Und ich finde es interessant, dass die Entwickler da jetzt diesen Fokus auf die neuen Mehrspieler-Modi gelegt haben. Und aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das aktuell sonderlich relevant ist. Ich bin auch der Meinung, da muss man sich die Spieler wirklich aktiv suchen oder verpflichten. Und dann steckt da vielleicht sogar noch mehr Spaß drin. Aber ja, ich muss noch einen Kritikpunkt anbringen. Sie haben sich sehr Mühe gegeben, das Ganze auch musikalisch zu inszenieren, den verschiedenen Epochen entsprechend. Es gibt sehr viel klassische Musik zu hören. Das Allegretto aus Beethovens Siebter zum Beispiel wird benutzt. Ich glaube, der Nussknacker-Marsch oder wie er heißt. Viele bekannte Klassiktitel. Zum Teil auch ein bisschen albern neu interpretiert, mal ein bisschen schneller gespielt. Die Musik wird auch kurz bevor der Gegner oder man selbst dahin ist, nochmal schneller und klassisch die letzte Runde in Mario Kart mäßig. Aber die gefällt mir nicht. Das ist so eine gesampelte Musik, so künstlich. Sie klingt ein bisschen billig. Es ist nicht ganz MIDI, aber es ist nicht sehr viel besser. Und mich regt das furchtbar auf. Ich weiß nicht wieso, aber das hat mich, in einigen Levels empfand ich die Musik als unerträglich. Sie wird von einigen Steam-Reviewern gelobt. Ich kann das nicht nachvollziehen.
Okay, naja gut. Gottlob, ist Musik ja so ein bisschen Geschmackssache. Kann man zur Not ausstellen, hätte ich jetzt gesagt. Verliert man da was? Nö, oder? Ist die Musik irgendwie so, es gibt ja Spiele, wo die dynamische Musik auch so ein Indikator für bestimmte Dinge ist, für Bedrohungen, die sich nähern oder sowas, oder kann man die bedenkenlos? Nee.
Die passt schon irgendwie in seiner Schrulligkeit gut dazu, aber eben nicht in allen Fällen für mich erträglich, dann kann man sie aber ausmachen und das Spiel funktioniert immer noch. Hat schöne Soundeffekte, also es gibt auch überall auf den Maps Figuren, diese kleinen Sprites praktisch, die so Monty Python-esque aussehen, die auch wunderbar schreien, wenn man drüber rollt, spitzenmäßig.
Sehr schön. Ja dann, Herr Stange, 15 Euro soll der Spaß kosten. Den ersten Teil gibt es noch für 10, deswegen die Zweiteilung. Erstens natürlich die Wertschätzung zu Bigger and Bolder, Rock of Ages 2. Und die angeschlossene Frage, da sich die ja also relativ ähneln, mit dem zweiten Teil tatsächlich hier gleich mal in die Vollen gehen oder vielleicht erst mit dem ersten Teil anfangen?
Gott sei Dank sind es plus 15 Euro, denn das Spiel ist nicht so groß und bietet nicht so schrecklich viel, insbesondere weil der Mehrspieler aktuell ein bisschen unterbevölkert ist, als dass man da jetzt in die Vollen gehen müsste. Ich bin froh, dass es nur 15 Euro kostet, ich glaube 14,99. Das ist voll okay. Das ist genau der richtige Preis für dieses Spiel, denn es steckt handwerklich durchaus was drin. Es ist ein wirkliches Erlebnis, insbesondere visuell und in Sachen Absurdität wirklich eine eigenwillige, interessante, befriedigende Spielerfahrung. Und es steckt eben auch im Kern eine Spielmechanik drin, die funktioniert gut, die ist cool. Die ist vielleicht jetzt nicht jedermanns Fasson. Es ist im Grunde ein Geschicklichkeitsspiel mit Tower-Defense-Elementen und ein bisschen Zeitmanagement und unterscheidet sich auch vom Vorgänger nicht, aber das Spiel ist absolut wert, gespielt zu werden und sie haben den richtigen Preis gefunden. Dafür kann ich es jedem Interessierten empfehlen. Man soll sich einfach mal den Trailer angucken. Der verrät schon relativ eindeutig, wo die Reise hingeht. Spoilert nicht zu viel. Den Vorgänger, wenn man die Wahl hat, ich würde dennoch Rock of Ages 2 nehmen, denn das ist in allen Belangen das umfangreichere Spiel, das etwas ausgefeiltere Spiel, das visuell hübschere Spiel, bietet letztendlich dasselbe oder ein sehr, sehr ähnliches Spielgefühl. Die mechanisch hat sich da nicht sehr viel getan zwischen dem ersten und dem zweiten Teil, aber ich würde dann auch lieber zum Nachfolger greifen, denn der ist einfach runder. Es ist lange her, dass ich Rock of Ages 1 gespielt habe, aber ich empfand das als lange nicht so auf den Punkt wie Rock of Ages 2.
Jetzt klang übrigens der zweite Teil auch so zwischendrin noch so ein bisschen, ne, hier noch was gepatcht, da noch was gepatcht. Ist er denn so rund, dass man sagt so, jawohl, wenn dir das zusagt, was du gerade gehört hast, schlagen sie zu? Oder ist das so ein Fall, wo man sagt so, es ist vielleicht nicht ganz blöd, auch noch ein bisschen zu warten? Also außer man hat Multiplayer-Ambitionen, dann sind die letzten vielleicht auch noch offline gegangen. Aber was das Spiel angeht, was so das Polishing angeht?
Ich bin da ganz zufrieden. Also ich habe keine technischen Probleme gehabt. Die Balancing-Sachen sind tatsächlich jetzt, wo ich sie in den Patch-Notes gelesen habe, ich habe die seit dem Patch nicht gespielt, aber das klang alles vernünftig. Und deswegen hatte ich schon in meiner ungepatchten Version vor dem Patch 1.0.3 eigentlich keine Probleme damit, wo ich gesagt habe, oh, hier muss ich noch was tun. Ah, das ist ja völlig daneben und kaputt. Nee, das ist vollkommen in Ordnung. Und die Entwickler sind auch extrem lobenswert aktiv in der Steam-Community zum Spiel. Die beantworten nahezu alle Userfragen persönlich und sind auch wirklich spürbar ehrlich und engagiert bei der Sache. Also da kann ich einen Daumen hoch geben, da muss man sich keine Sorgen machen.
Jut. Ja dann, Herr Stange, würde ich sagen, dann war's das. Ja, dann ja. Bringen Sie es zu Ende, zu einem Happy End, bitte.
Ja, also um zusammenzufassen, Rock of Ages 2 ist eigentlich genau das, was ich mir erhofft habe. Ein albernes Spiel mit einem wunderbaren Stil, den ich einfach nur umarmen möchte und vernachlässigt trotzdem seine Spielmechanik nicht. Es ist eine unterhaltsame kleine Murmelpartie mit einem guten Schuss Monty Python. Wer das mag oder sich vorstellen kann, das zu mögen, der solle sich zuallererst den Trailer anschauen, wie schon gesagt, und dann kann er eigentlich, wenn ihm der zusagt, ruhigen Herzens eine Kaufentscheidung treffen. Vielleicht sich auch mal einen Kumpel einladen, ihm ein Gamepad in die Hand drücken. Ich kann mir vorstellen, im lokalen Splitscreen-Modus ist das auch eine ganz wunderbare Sache. Ich habe es nicht bereut, das gespielt zu haben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und mich auch wieder so ein bisschen aufgeweckt. Ich hatte eine gewisse Spielelethargie die letzten Wochen. Das war genau das Richtige. Ich habe keinen Militärshooter gebraucht, ja, keine Lootboxen oder andere Grind-Mechaniken, sondern einfach mal irgendwie eine Weltkarte mit verschiedenen Orten. Und in jedem dieser Orte lauerte alberner Blödsinn, der mit einer großen Felskugel zerstört werden musste, die von einem Berg rollt. Manchmal kann das Leben ganz wunderbar einfach sein. Liebe Zuhörer, lieber André, danke fürs Dabeisein. Ciao.